Was geht ab, lieber Mindset-Mensch? Die Folge ist wieder mit einem Gast gespickt. Sven Fließert ist heute mit am Start. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht von Instagram. Ich glaube aber, neben den Facetten, die er dort zeigt, gibt der Podcast nochmal einiges an Tiefe und an Hintergrund zu seiner Geschichte, zu seiner Karriere, zu Svens Werdegang. In dem Sinne, viel, viel Spaß mit der Folge. Wir freuen uns auf euer Feedback. Für all diejenigen, die das noch vor dem 14. Februar 2021 hören, schaut gerne am Sonntag um 19 Uhr bei uns im Clubhouse vorbei. Dort machen wir wieder eine gemeinsame Q&A mit Sven und in dem Sinne viel Spaß mit dem Podcast. Hey. Can't go to sleep with no problems. Wake me up in the morning. Say what's up when I'm boring. Never look for no parties. Always look for someone like you. Now I like you and you do miss it. Mindset-Gelaber, der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben. Mit Daniel Luckyman und Luis Schulze. Was geht ab, Herr Luckyman?
Was geht ab, Herr Schulze?
Ich darf heute wieder. Ich darf die Frage weiterleiten. Was geht ab, Sven Fließhardt?
Bei mir geht gar nicht so viel ab. Ich sitze hier in meinem Schlafzimmer, wie ihr seht. Und das ist eigentlich immer so, gerade am Sonntagabend, jetzt wo wir hier zusammenkommen, ist das eher so die Phase, wo es so mehr nach unten geht und in die Entspannung rein. Aber jetzt bin ich gerade hochmotiviert, mit euch hier den Call zu machen.
Ja, das hat heute nicht so geklappt. Der Tatort muss heute ausfallen. Aber für all diejenigen, die sich vielleicht noch gerade fragen sollten, wer ist Sven Fließhardt, beziehungsweise was kommt heute bei dieser heutigen Folge so rum, beziehungsweise was kann ich erwarten? Ein kurzes Intro. Sven ist gebürtiger Bremer. Und wenn man sein heutiges Leben so sieht, schnelle Autos, eine schöne Wohnung, Familienleben, ein Hund läuft auch noch mit rum. Also alles, was dazu gehört, man könnte meinen, das ist das perfekte Leben. Unternehmer, Vertriebsexperte mit eigenem Coaching am Markt, das heißt verschiedene Einkommensströme sich selbst aufgebaut, also klassisch im Unternehmertum durchgestartet. Doch das war nicht immer so. Wir haben eben schon kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, da steht irgendwie ein nicht geschafftes Abitur und die Ausbildung zum Automobilmechaniker. Doch irgendwie ist es dann trotzdem gelungen, Schritt für Schritt in die Selbstständigkeit rüberzugehen, ins Unternehmertum. Und du bist, könnte man sagen, so aus diesem klassischen 9-to-5 geflüchtet und hast dir deine eigene Realität, dein eigenes Leben, so wie du es dir wahrscheinlich auch früher erträumt hast, aufbauen können. Das als ganz kurzer Abriss. Doch Sven, gleich mal an dich die Frage zurückgeleitet. Wenn du das so über dich hörst, beziehungsweise wenn du jetzt so von deiner Karriere sprichst, wie ist dir dein Werdegang ergangen, beziehungsweise wie würdest du auch im Nachgang vielleicht die Schlüsselpunkte dieses Weges beschreiben?
Ja, irgendwie, also wenn man es so hört, man hört es ja selten von sich selber, dann klingt das im Nachhinein eigentlich immer schon ganz schön. Dann ist das immer schon irgendwie so das, wo man sagt, ja, eigentlich hast du deswegen mal angefangen seinerzeit. Aber ja, nein, also geprägt durch extrem viele Höhen, extrem viele Tiefen, extrem oft auf die Nase fallen, viele Schwungholphasen, wie ich sie heute nenne, also so die Phasen, wo gar nichts ging, wo man kein Geld verdient hat, wo man kurz vorm Aufgeben war, wo man sich Fragen gestellt hat, war das jetzt richtig, das alles so zu machen. Viele Zweifel auch im Laufe der Jahre gehabt. Aber im Nachhinein, sage ich mal, das waren genau die Phasen, wo ich das gelernt habe, was im Nachgang immer wieder den Erfolg gebracht hat. Ja, und so gesehen sage ich heute, dass ich aus diesen Phasen gelernt habe, vieles oder das Richtige richtig zu machen, sagen wir es mal so. Und um das jetzt erstmal grob zu beschreiben, wir können ja gerne in die einzelnen Steps gerne mal reingehen, ja.
Ja, sehr, sehr gern. Denn ich frage mich gerade so, wenn ich jetzt ein Anfang 20-Jähriger bin und ich mache irgendwie oder ich vermassel mein Abitur, um es mal drastisch auszudrücken, und gehe dann in die Ausbildung als Automobilmechaniker. Woher kommt der Wille, beziehungsweise was war so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, nee, da ich kann doch mehr, als vielleicht jetzt auch viele von mir glauben. Wieso war da, wie hat sich das angefühlt, damals so diesen Weg zu gehen, hey, vielleicht doch ein bisschen mehr, vielleicht doch was anderes und nicht so dieses klassische Berufsbild, was viele vermitteln?
Also eigentlich müssen wir da sogar noch hineingehen in meine Jugendzeit. Also es war schon, während ich Schüler war, habe ich schon so diesen Drang verspürt oder habe irgendwie assoziiert, dass Menschen, die irgendwo selbstständig sind, dass sie einfach mehr vom Leben haben. Witzigerweise, also wenn ich da heute an diese Beispiele denke, dann ist es natürlich, schaust du da mit einem Schmunzeln hin, aber als Jugendlicher, als Schüler gab es bei uns damals so um die Ecke, gab es so eine kleine Bagueterie. Das war ein ganz cooler Typ, der da drin, dem die Bagueterie gehörte, der war so sein eigener Chef, der hatte einen schönen kleinen BMW Z3 damals, der war damals zu der Zeit ganz neu, den hat er da vor der Tür stehen gehabt, der Junge hat immer einen lockeren Spruch auf der Lippe gehabt, der hat immer hübsche Mädels um sich herum gehabt, dem schien irgendwie die Sonne immer aus dem Hintern und da hat man dann immer so gesagt, guck mal, der ist selbstständig, der ist nicht angestellt, der hat keinen Chef, dem er gehorchen muss, das ist doch mal ein Traum, irgendwann so selbstständig zu sein. Und da muss ich sagen, so im Nachhinein habe ich das realisiert, dass irgendwann mal ich wahrscheinlich so diesen Weg einschlagen werde. Was man vielleicht dazu wissen muss, ist aber, dass ich niemanden in meiner Familie hatte, der jemals vorher selbstständig war. Und dementsprechend hast du natürlich immer so diese klassischen Werte vom Elternhaus, von der Familie irgendwo mitgegeben bekommen. Mach erstmal dein Abitur, mach erstmal dein Bildungsweg, geh erstmal vernünftig arbeiten, verdien erstmal dein Geld, lern erstmal die Welt da draußen kennen. Du weißt es alles noch nicht als Schüler. Und wenn du dann immer noch der Meinung bist, du willst dich irgendwann mal selbstständig machen, du willst dieses Risiko eingehen, dann kannst du es gerne machen. Aber jetzt verschwendest du bitte keine Gedanken daran, das irgendwo zu machen. Und gleichzeitig hatten wir eine Schülerin bei mir in der Klasse, wo der Vater ein sehr erfolgreicher Unternehmer war, millionenschwer. Und der hatte damals in der 8. Klasse hat er die Schule abgebrochen, ohne dass seine Eltern das wussten, weil er nebenbei mit Yachtzubehör gehandelt hat, so kleinen Bootszubehör. Und das hat sich so hoch skaliert, dass er eigentlich neben der Schule schon mehr Geld verdient hat als seine Eltern und hat dann daraus sozusagen später ein Unternehmen gegründet. Und mit dem habe ich mich dann irgendwann mal zufälligerweise auf ihrer Geburtstagsparty unterhalten. Und der hat mich dann darin bestärkt, einfach an diesen Gedanken dann wirklich festzuhalten und das dann in meinem Leben irgendwann mal so zu verfolgen. Und von daher war es dann eben auch so, dass ich schon immer, ich sag mal, neben meiner Schule sehr viel Geld dazu verdient habe, immer Zeitungen austragen gegangen bin, ich habe im Supermarkt gearbeitet und so weiter und so fort. Und wenn ich das jetzt heute auch noch rückblickend bewerte, dann gab es viele Stunden, die ich geschwänzt habe in der Schule, einfach weil ich keinen Sinn und Zweck in den Unterrichtseinheiten gesehen habe. Jetzt will ich, vielleicht haben wir hier auch ein junges Publikum, bestimmt niemanden dazu animieren zu sagen, okay, geh da nicht hin, weil du keinen Sinn drin siehst. Aber für mich ist das im Nachhinein eine Erkenntnis gewesen, dass ich mich schon fokussiert habe und konzentriert habe darauf, Geld zu verdienen. Dass ich dann versucht habe, irgendwo die Zeit sinnvoll zu nutzen, effektiv zu nutzen. Und das war einer der Gründe, warum ich nachher das Abitur vermasselt habe. Also es lag gar nicht so jetzt am Intellekt, dass mir das irgendwo gefehlt hat. Aber aufgrund dieser zahlreichen Fehlstunden war ich dann nicht mehr in der Lage, die guten Noten hinzubekommen. Und habe es dann letztendlich insofern vermasselt. Und dann blieb eigentlich nur so der Weg, wo ich gesagt habe, okay, ich hatte vor, Fahrzeugtechnik zu studieren. Und habe dann aufgrund des abgebrochenen Abiturs gesagt, was könnte ich jetzt nochmal machen? Ich hätte dann noch ein Jahr hinten dran hängen können. Habe mich dann dafür entschieden, zu Mercedes zu gehen, damals unserem Arbeitgeber hier in Bremen, wo ich eine gute Ausbildung bekommen konnte. Erstmal sozusagen die handwerkliche Ausbildung zu machen, später vielleicht Maschinenbau studieren gehen zu wollen. Und so wurde dann oder war dann der Werdegang. Dadurch, dass ich dort die Ausbildung gemacht habe bei Mercedes, war es so, dass ich natürlich schon, dadurch, dass du jetzt irgendwo ein Abitur hattest, ich habe dann Automobilmechaniker gelernt, war der Stoff jetzt nicht so extrem anspruchsvoll, dass ich gesagt habe, okay, das muss der jetzt hier 3,5 Jahre durchziehen. Also ich bin relativ früh dann zum Arbeitgeber hin oder zu meinem Ausbildungsbetrieb vielmehr dann hin und habe gesagt, pass auf, ich würde das ganz gerne auf 2, 2,5 Jahre verkürzen, wenn es geht. Ich würde gerne frühzeitig die Prüfung machen. Und dadurch, dass ich das gemacht habe und dann auch noch die Prüfung mit der Note 1 damals bestanden habe, was jetzt nicht irgendwie groß bewertet werden muss, sondern das war einfach so, bei Mercedes hast du letztendlich die Prüfungsaufgaben vorgelegt bekommen und dann hast du das auch so geschafft. Dadurch kam aber letztendlich der Personalchef auf mich zu. Das war damals im Werk Bremen hier und der hat mich halt gefragt, was hast du denn noch so vor? Also wo sollte die Reise denn jetzt mit dir hingehen? Wer so eine Note hier schreibt und so schnell verkürzt, der hat ja irgendwas vor in seinem Leben. Und da war meine Antwort, ich will Karriere machen, aber ich habe jetzt nicht irgendwie gesagt oder irgendwie gewusst, womit oder wie. Ich wollte einfach mehr vom Leben. Und der hatte mir dann ein Stipendium angeboten und hat gesagt, dann bleib doch intern hier, kannst du hier intern die Karriereleiter ein bisschen hochklettern, wirst du irgendwann mal Abteilungsleiter und so weiter, wer weiß, wo die Reise hingeht, aber Jungs wie dich, die wollen wir fördern. Und das habe ich dann gemacht, ich habe dann direkt meinen Meisterschein hinterher gemacht, ich habe dann sozusagen noch die Qualifikation Industriemeister Metall. habe dann aber am Band gearbeitet und dann fing jetzt der Punkt an, deswegen muss ich so ausholen, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Weil letztendlich hat man dann aufgrund dieser Qualifikation trotzdem keine Karriere machen können. Weil man dann gemerkt hat, okay, immer wieder Vitamin B, immer wieder kommen irgendwo rechts und links Leute ins Spiel, die dann sozusagen die Position bekommen haben, auf die du eigentlich drauf abgezielt hast. Und dann bin ich wieder irgendwann rein ins Personalbüro und habe gesagt, hier, pass auf, du hast mir damals mal versprochen, dass ich hier Karriere machen kann. Ja? Und jedes Mal, wenn irgendwie so eine Karrierestufe möglich ist und ich da rein will, wird mir da jemand anderes vorgesetzt. Und da hat er mir dann zu verstehen gegeben, ja, das musst du verstehen. Ich habe hier einen Haufen Bewerber auf dem Tisch und bei dem einen ist dann der Vater irgendwo ein Abteilungsleiter hier oder der kommt von da oder da gibt es eine Empfehlung hier. Du stehst hier ganz oben auf der Liste, aber im Moment musste ich die anderen vorschieben. Und das ging dann so 5, 6 Jahre ging das ins Land. Ich war dann irgendwann 25, 26 und hatte immer noch keine Karrierestufe erreicht. Also ich habe mich dann intern so ein bisschen hochgearbeitet, aber immer noch nicht irgendwie, dass es irgendwie erstrebenswert war. Und dann saß halt irgendwann mal jemand bei mir am Tisch, das war ein sehr, sehr guter Freund, und der wollte mir eine Versicherung verkaufen. Und da habe ich mir eigentlich die ganze Zeit nur die Frage gestellt, warum um alles in der Welt will er mir eine Versicherung andrehen? Warum um alles in der Welt macht der so einen Job? Weil das war für mich ein Typ, der gut ankam, der hat seinen Betriebswirt gemacht, der hat studiert, der hat in meinen Augen richtig was drauf gehabt. Und dieser Beruf des Versicherungsvertreters war für mich damals einfach so negativ behaftet. Das waren so diese Anzugträger, die keiner bei sich zu Hause haben wollte. Das waren die, die immer genervt haben. Das waren die, die dir irgendwas aus der Tasche ziehen wollten. Und deswegen hämmerte so dieser Spruch in mir drin und sagte, warum machst du denn so einen Scheißjob? Habe ich ihn damals wirklich so direkt gefragt. Und dann sagt er, erstens ist es kein Scheißjob. Es ist letztendlich, helfe ich ja den Menschen zum Beispiel, eine vernünftige Altersvorsorge zu bekommen, sich gegen Berufsunfähigkeit abzusichern etc. Das sind ja schon mal wichtige Punkte. Und zweitens verdienst du damit ein Schweinegeld. Und dann habe ich ihn nur so gefragt, ich so, was willst du mir erzählen? Wenn ich jetzt diesen Vertrag hier bei dir mache, was habe ich dann verdient? Was verdienst du denn dann? Weil ich habe damals dieses Verständnis für Vertrieb gar nicht gehabt. Und dann sagt er, ja, so für diesen Vertrag jetzt ungefähr 700 Euro. Und ich habe damals gedacht, okay, Bandarbeiter bei Mercedes, so in meinem Umfeld waren es alles dann in der Zwischenzeit so Handwerker. Da war ich eigentlich immer so der bisschen besser Verdienende. Also es war nicht großartig, aber ich habe immer so 1, 2, 300 Euro mehr verdient als meine Freunde. Und dann habe ich halt gesagt, gut, also willst du mir jetzt erzählen, wenn du jetzt so viermal im Monat das Ding hier verkaufst, dann verdienst du das Gleiche wie ich. Dann sagt er, ja, viermal im Monat verkaufe ich das ja nicht. Dann sage ich, nee, glaube ich, wer kauft denn schon so einen Scheiß? Und dann sagt er, nee, ich verkaufe das so 4, 5 Mal die Woche. Und dann fiel mir natürlich die Kinnlade runter und dann habe ich ihn gefragt, also willst du mir jetzt erzählen, du verdienst damit 10.000, 12.000 Euro im Monat? Dann sagt er, ja, ich kann es dir sogar zeigen. Und dann hat er mir so, wie in diesem berühmten Film, Wolf of Wall Street, seine Abrechnung gezeigt. Und dann war es um mich geschehen, was das Thema Vertrieb anging, um jetzt erstmal hier den Cut zu machen, ja.
Spannend, weil du sagst gerade so zwei Sachen. Das eine ist so diese, eigentlich hast du eine gute Perspektive gehabt. Du hättest vielleicht aufsteigen können bei Mercedes, auch wenn es vielleicht nicht so schnell ging, wie damals du dir vorgestellt hast, war es ja trotzdem so dieses, mittelfristig wirst du damit ein gutes Leben führen können. Und gleichzeitig hat dein Umfeld, wenn man das jetzt auch nochmal so sieht, was ja häufig so als Erfolgsfaktor genannt wird, auch noch nicht so nach Erfolg und Unternehmertum und Vertrieb etc. gerochen, sondern es war auch eher noch in diesem typischen Angestellten-Dasein. Glaubst du deswegen im Nachhinein, man braucht diese beiden Dinge, beziehungsweise was würdest du sagen, war jetzt so der Ausschlag? War es wirklich nur dieses monetär Getriebene oder war es noch etwas Ideelles, was dich da wirklich getrieben hat und gesagt, okay, ich gehe doch diesen Schritt, der mir im ersten Schritt vielleicht nicht diese Sicherheit bringt wie Mercedes, aber dennoch eben eine größere Erfüllung?
Ja, es waren viele von diesen Faktoren. Also sagen wir es mal so, es hat ja keiner damals diesen Schritt verstanden. Genau das, was du eigentlich jetzt ansprichst, war ja so, in meinem familiären Kreis war man stolz darauf, dass ich bei Mercedes untergekommen bin. Einer der besten Arbeitgeber überhaupt bei uns in der Stadt. Und da reinzukommen war ja schon mal schwer. Ich hatte dann ja auch noch diesen Sprung geschafft, dann hatte ich auch noch einen Kontakt zum Personalbüro. Das war ja auch noch mal schwer, sonst warst du eher so eine Nummer in diesem ganz großen Konzern. Und dementsprechend haben alle gesagt, wenn du das aufgibst, also später in dem Moment, bist du schön doof. Mein Umfeld war auch so getrieben, dass alle die irgendwie mehr haben vom Leben, dass sie einfach nur Glück hatten oder einen Vater haben oder irgendwie andere Leute dafür abzocken, also negativ, alles was mit Erfolg und mehr zu tun hatte, war immer negativ behaftet. Gleichzeitig habe ich aber halt gespürt, ich werde die Dinge, nach denen ich strebe oder das, was ich eigentlich wirklich innerlich, ganz ehrlich haben möchte, das werde ich mit diesem Job nicht erreichen, selbst wenn ich nochmal so ein, zwei Karrierestufen mache, weil ich habe dann immer reflektiert, was so die nächsten Positionen wären, die ich erreichen könnte, habe mir die Leute angeschaut und dann merkst du natürlich, was die in etwa für ein Leben führen. Und da habe ich gesagt, die sind weit weg von dem, was ich eigentlich so in meinem Leben haben möchte. Und ich sehe das halt so, wir haben nur das eine Leben und da müssen wir das Maximale, oder da will ich für mich persönlich, muss ja nicht jeder für sich so sehen, aber ich will für mich persönlich das Maximale da rausholen. Und so war ich damals getrieben. Und ja, um auf die Frage zu kommen, ich war anfangs extrem geldgetrieben. Ich habe wirklich nur dann gesehen, weil das sagt es ja eigentlich schon aus, ich fand den Job scheiße, ich habe mich gefragt, warum macht er sowas? Aber als ich gehört habe, wie viel er damit verdient, war der Sprung da zu sagen, oh, das will ich auch. So, das war aber eine Erkenntnis, die ich sehr schnell bereut habe, weil ich gemerkt habe, so in den ersten 6 Monaten, ich renne dem Geld wirklich nur hinterher. Also dieser klassische Spruch, wer dem Geld hinterherläuft, läuft auch dem Geld hinterher. Ich habe das ja nicht aus Sinn und Zweck des Berufes gemacht, sondern ich habe es damit verfolgt, Hauptsache ich verdiene auch irgendwie das Geld. Mein bekannter Freund hingegen, der hat ja den Sinn und Zweck des Jobs gesehen und deswegen hat er 4 Verkäufe, 5 Verkäufe pro Woche gehabt. Und das war bei mir dann eben so das Thema, dass ich gemerkt habe, okay, ich stehe gar nicht so richtig hinter dem Unternehmen, nicht hinter dem Markt, nicht hinter den Produkten. Und diese Erkenntnis musste dann irgendwann mal her. Das heißt, ich habe dann so nach 6, 7 Monaten gesagt, okay, entweder brichst du das jetzt ab und suchst dir irgendwie eine Nische, wo du hinter den Produkten stehen kannst, oder du fängst jetzt mal wirklich an, hinter dem ganzen Thema zu stehen und mal den Kunden in den Vordergrund zu stellen. Da kam ich aber auch nicht alleine drauf, sondern logischerweise, weil ich natürlich rechts und links dort auch Mentoren hatte, die gesagt haben, pass auf, so wie du es machst, das bringt so nichts.
Hat das für dich einen bestimmten Grund, warum Geld dich am Anfang so sehr getrieben hat? Also du hast am Anfang gesagt, dass du auch der Erste in deiner Familie bist, der sich dann irgendwie selbstständig gemacht hat und so weiter. Dem entnehme ich erstmal, dass du auch in einem Umfeld groß geworden bist, wo Sicherheit eine große Rolle gespielt hat, wo irgendwie ein sicherer Job eine große Rolle gespielt hat. Woher kam diese Grundsatzhaltung, dass du schon mehr wolltest als diese typischen 3.000 Euro, sage ich jetzt mal so salopp?
Im Nachhinein betrachtet, glaube ich, weil ich als Kind immer verzichten musste. Also es war oft so, dass meine Eltern mir sagen mussten, ja, das können wir uns nicht leisten oder das geht leider nicht oder ich verdiene nicht so viel wie der Vater von. Das waren halt immer so Dinge. Gleichzeitig waren wir aber so, mein Vater ist oft mit mir am Wochenende dann zu Autohäusern gefahren, wir haben uns die Nase platt gedrückt an einem Porsche, an einem Ferrari und haben das bewundert. Und wenn du dann aber immer gehört hast, ja, wie kann man sowas erreichen, wenn ich meinen Vater danach gefragt habe, ja, im nächsten Leben vielleicht oder wenn wir im Lotto gewinnen. So, und also ich mache meinen Eltern da überhaupt keinen Vorwurf, gar nicht, sondern meine Eltern waren tolle Eltern. Das Thema ist einfach nur, dadurch, dass sie natürlich selber nicht geschäftlich erfolgreich waren, konnten sie mir natürlich dahingehend nicht so viel mitgeben. Und diese Vorstellung war einfach in mir drin, mit mehr Geld wird einfach das Leben besser. So, dass das nicht unbedingt immer der Fall sein muss, weiß ich heute. Aber damals wusste ich es nicht, sondern damals war es einfach so, da ist die Lösung für mein Problem oder da ist die Lösung für das, was ich haben möchte. Und mehr Geld heißt einfach, ich schaff's. Und deswegen war dieser Antrieb da, wirklich nur fokussiert aufs Geld. Das hatte ich da zu dem Zeitpunkt nicht anders begriffen.
Okay. Du hast eben noch gesagt, dass dich Mentoren dann noch relativ schnell auf deinem Weg irgendwie begleitet haben. Und ein paar Sätze davor hast du noch gesagt, dass dein Umfeld sehr, ich sag jetzt mal, homogen war, sehr viele Handwerker um dich herum und so weiter, die den klassischen Job, den klassisch normal bezahlten Job sozusagen ausgeführt haben. Wie schnell hat sich dein Umfeld verändert? Und welche Bedeutung misst du dem Ganzen auch bei? Also wie wichtig findest du es, dass sich das Umfeld ändert, um erfolgreich zu sein? Und wie schnell ist das bei dir passiert?
Ganz wichtig. Ich habe es gemerkt. Also meine Freunde haben sich sehr schnell von mir abgewendet. Dadurch, dass ich gute Mentoren hatte, sind die sehr früh auf dieses Thema eingegangen. Also man hat sehr schnell von Anfang an über dieses Thema gesprochen, dass natürlich, wenn man was ändern will in seinem Leben, eine gewisse Veränderung herkommen muss. wenn die Veränderung da ist, nimmt dein Umfeld diese Veränderung natürlich auch wahr, aber zum Negativen. Das ist dann ja so, er will hier ausbrechen aus unserem Kreis, er will sich als was Besseres irgendwie etablieren oder keine Ahnung. Aufgrund dieser Unwissenheit, die ich ja auch zu dem Zeitpunkt hatte, ne? Also es auch mit den Kollegen am Band, das ist ja dann immer ja, relativ begrenzt vom Horizont her. Das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, sondern wenn dort irgendwie Anzugträger durch die Halle liefen, dann wurde sich über die lustig gemacht. Dann war das so, das war so das Feindbild, ja, wo ich einfach gesagt habe, die tun uns hier überhaupt nichts. Ja? Die kommen einfach nur her, keine Ahnung, was die hier machen. Die laufen durch die Halle, die sind von der Planungswirtschaft, sind das auch einfach nur Kunden, keine Ahnung. Und da wird gleich so negativ drauf reagiert. Und diese Erfahrung habe ich dann in meinem Umfeld auch gemacht. Ne? Also das war dann wirklich so, von heute auf morgen zu dem Job gehörte natürlich das Thema Anzug tragen dazu. Und dann war es gleich so in meinem Umfeld, bist jetzt was Besseres jetzt, weil du einen Anzug trägst. Wo ich sage, nein, aber es gehört ja nun mal dazu, ich kann nicht ins Büro fahren mit einer Latzhose. So, und ich musste mir dafür einen Anzug besorgen. Ja, und da hast du schon gesehen, so, hey, negativ. Mein Vater selber mochte das auch nicht. Der hat auch gesagt, willst jetzt so ein Versicherungsfuzzi werden? Ja, du hast einen tollen Job bei Mercedes, bleib doch da mal fokussiert, konzentrier dich da mal drauf. Und da war es ganz, ganz wichtig in diesem Moment, dass ich gute Mentoren hatte, die das aufgenommen haben und mir dann natürlich Werte mitgegeben haben und mir erklärt haben, das ist ganz normal, das ist eine Phase, da müssen wir jetzt durch. Das wird sich ändern, das darfst du den Leuten auch nicht negativ anheften, nicht deiner Familie, nicht deinen Freunden. Die werden es irgendwann verstehen und wenn sie es nicht verstehen, nicht akzeptieren, sind es auch nicht deine Freunde. So, und es gab auch da eine ganz extreme Zeit, aber die war ein bisschen später, wo mein Vater mich dann auch vor eine Situation gestellt hat und gesagt hat, du hörst entweder jetzt auf mit dem Job oder du brauchst hier nicht mehr zu uns nach Hause kommen. Und da haben wir dann wirklich ein halbes Jahr lang kein Wort miteinander gesprochen. Wo ich heute sagen muss, okay, das kann teilweise schon sehr krass sein. Das kann eine krasse Erfahrung sein. Und ich glaube, viele kommen auch aufgrund dessen vom Weg ab. Also eigentlich such dir das richtige Umfeld mit dem richtigen Mindset, die dich auf die richtige Spur bringen. Aber du kannst ja jetzt nicht losgehen und sagen, okay, ich suche mir die fünf. Ja? Also die findest du, wenn du in den Vertrieb gehst, dann findest du da Gleichgesinnte, sage ich mal. Das war damals schon sehr, sehr auffällig. Sobald du das Büro betreten hast, in diesem Büro, war es eben so, dass die Stimmung viel positiver war. Das waren einfach Leute, die waren fokussiert, die waren motiviert, die waren positiv von ihren Gedanken. Bei Mercedes war genau negativ. Das Werkstor ging auf. Wir sind ans Band gegangen, da fiel die Frustfresse runter, die Leute haben 8 Stunden lang ihren Job gemacht. Der Job war scheiße, aber das Geld stimmt ja, das war so da die Einstellung. Und ich habe richtig nachmittags gemerkt, wenn ich nach Feierabend ins Büro gefahren bin, hier sind coole Leute, hier ist positiv, das macht einfach Spaß, hier kommst du weiter, die geben die Dinge mit auf den Weg. Und dadurch habe ich daran logischerweise dann festgehalten, auch wenn es anfangs gar nicht funktioniert hat.
Du hast jetzt schon eine Phase mit deinem Vater angesprochen, du hast eben auch schon mal die Höhen und Tiefen in den Mund genommen und jetzt hatten wir die ersten 6 Monate der Selbstständigkeit, wo nicht so viel lief. Wie ist dein Leben von da an weitergegangen? Du hast jetzt schon gesprochen, erst nach der Arbeit bist du dann noch ins Büro gefahren. Es ging erstmal nichts. Wie ist quasi die Welle danach verlaufen und wie hast du die Zeit, die ersten 2, 3 Jahre der Selbstständigkeit so für dich wahrgenommen?
Es gab verschiedene Schlüsselmomente. Also ein Schlüsselmoment war, dass ich nach dem halben Jahr, wie gesagt, mit einem meiner Mentoren ein Gespräch hatte und der mir gesagt hat, was ich so ein bisschen ändern muss, damit sich was Dinge ändern. Das war eben dann wirklich so, sich identifizieren mit der Company, mit den Produkten. Wir haben uns dann mal angefangen, darauf zu fokussieren, einfach einen guten Kundenjob zu machen, einfach mal auszublenden, wie viel Geld wir damit verdienen, weil er mir eigentlich erklärt hat, pass auf, du verdienst ja dein Geld bei Mercedes, du versuchst hier nebenberuflich dir eine Karriere aufzubauen, deine Kosten kannst du damit bedienen. Also du bist hier nicht, um Geld zu verdienen aktuell, sondern du bist hier, um dir eine Karriere aufzubauen. Wir müssen also nicht das Monetäre gerade in den Fokus stellen. Versuche einfach mal einen vernünftigen Job beim Kunden zu machen. Und dadurch, dass wir das geändert haben, also diese Ausrichtung, kam auch so ein positiver Schwung rein und der kam relativ schnell. Das heißt, ich habe dann so in meinem 8., 9. Monat rum war das, habe ich das erste Mal 5.500 €, weiß ich noch ganz genau, nebenberuflich dazu verdient. Und das war aber ein Monat, wo wir uns wirklich zu 100% nur darauf fokussiert haben, ein gewisses Ziel zu erreichen. Und am Ende des Monats habe ich eigentlich erstmal zusammengerechnet, was habe ich überhaupt verdient an Provisionen. Und da wurde mir etwas bewusst und da fielen so ein paar, oder legten sich irgendwie so im Kopf so ein paar Schalter um, wo ich gemerkt habe, hey, erstmal ich kenne keinen in meinem Umfeld, der so viel Geld verdient. Ich kenne keinen in meiner Familie, der so jemals so viel Geld verdient hat. Da sind wir jetzt zwar wieder beim Thema Geld, aber das war dann halt so ein Schlüsselmoment. Und drittens, und das war eigentlich so das Entscheidende bei der ganzen Geschichte, ich habe begriffen, dass ich das nebenberuflich geschafft habe. Das heißt, da kam dann gleich der Punkt, jetzt stell dir mal vor, du hast hauptberuflich so viel Zeit, dann ist ja viel, viel mehr möglich. So, und wenn du einmal etwas schaffst, dann glaubst du auch daran, dass du es ein zweites oder ein viertes, fünftes, sechstes oder immer wieder schaffen kannst. Und das war ein wichtiger Schlüsselmoment. Und eben genau dieses Gespräch mit meinem Vater, wo er mich im Grunde genommen vor diese Wahl gestellt hat und ich zu dem Zeitpunkt aber für mich schon realisiert habe, okay, wenn mich jemand vor eine Wahl stellt, dann will er mich im Grunde genommen erpressen. Und wenn es der eigene Vater ist, wenn man mir dann sagt, entweder oder, dann nehme ich das oder. Und das war dann damals in diesem Gespräch mehr eine Prinzipfrage. Und gleichzeitig habe ich gesagt, so, ich habe mich jetzt entschieden, ich nehme das oder. Und jetzt werde ich es ihm auch beweisen, dass er falsch liegt. Und das war dann sozusagen mein Antrieb. In diesem Gespräch hat er mich nämlich gefragt, warum ich mich entschieden habe für diesen Weg. Und da habe ich dann als Antwort gegeben, weil das im Moment für mich die einzige Möglichkeit ist, die einzige Richtung, die ich in meinem Leben sehe, womit ich mal mehr als 10.000, 15.000 oder meinetwegen auch 20.000, 30.000 Euro im Monat verdienen kann, um mal wirklich dieses Leben zu leben, von dem wir immer träumen. Und da habe ich ihm natürlich auch das mal vor Augen gehalten, wo ich sage, meine ganze Kindheit über sind wir beide in Autohäuser gefahren und haben uns die Nase platt gedrückt. Ja? Also das ist doch ein Traum von dir, sowas zu erreichen. So, und ich will sowas erreichen. Und bei Mercedes werde ich es nicht erreichen, also werde ich hier Gas geben. Und da hat er nur zu mir gesagt, Junge, bleib doch mal realistisch. Ja, und das ist natürlich so das Schlimmste, was einem der eigene Vater sagen kann. Also mit anderen Worten sagt er eigentlich, es erreichen andere, aber nicht du. Ja, und dabei müsste er ja eigentlich in der Rolle sein, okay, wenn das einer schafft, dann du. Und das war dann so mein Antrieb zu sagen, okay, pass auf, du glaubst nicht an mich, da draußen glaubt keiner an mich, meine Freunde glauben nicht an mich, dann werde ich es euch jetzt einbeweisen.
Nochmal, okay, drei Fragen noch in meinem Kopf. Womit fange ich an? Einmal das Thema, du hast es ja lange oder eine längere Zeit nebenberuflich gemacht, dir eine Karriere aufgebaut. Würdest du einen Pauschaltipp geben können für die Leute? Gerade heutzutage ist es ja oftmals so, Leute versuchen sich irgendwie im Online-Marketing oder wo auch immer nebenbei was aufzubauen, bleiben erstmal in ihrem Vollzeitjob. Gibt es für dich einen perfekten Punkt, wo du sagst, ab dann solltest du drüber nachdenken, das Vollzeit zu machen, was du gerade machst? Und wenn ja, ist das ein monetärer Punkt? Ist das irgendwie etwas, was mit deinem Warum und deiner Passion zusammenhängt? Oder wie würdest du an die Frage rangehen?
Ja, also es muss ein monetärer Punkt sein, weil du natürlich ab einem gewissen Punkt, und unsere Gesellschaft lebt ja nun mal in monetären Rahmen, und dementsprechend muss ich natürlich auch gewisse Dinge bezahlen können. So, das heißt, wenn ich natürlich irgendwo einen Weg einschlage, dann muss das Monetäre entspannt funktionieren, damit ich mich in meinem Job verwirklichen kann, ganz egal, was ich machen möchte. Es fängt eigentlich schon einen Schritt davor an, dass ich natürlich dann erstmal die entsprechende Nische auswähle, in der ich unterwegs sein will. Und da kommt dann auch so das Thema Leidenschaften rein, taugt so ein Beruf für mein Hobby, also würde ich das auch ein Leben lang machen wollen, ohne dass ich da müde drin werde, etc. Also das sind ja auch immer wieder so Themen, die ich gefragt werde, warum ich immer noch diesen Antrieb habe und so weiter, weil ich einfach sehr viel Spaß daran habe. Und wenn das der Fall ist, wenn ich da wirklich etwas für mich gefunden habe, wo ich sage, das taugt schon fast zu meinem Hobby und da habe ich eine Menge Leidenschaft drin, dann würde ich in jedem Fall nebenberuflich den Einstieg wählen, wenn es denn möglich ist, um genau das zu machen, was ich eben gesagt habe, dass man sich wirklich darauf fokussiert und konzentriert, etwas Nachhaltiges für mich darin aufzubauen und nicht in die Verlegenheit kommt, ich muss jetzt etwas schaffen, damit meine Rechnung im nächsten Monat bezahlt wird. Weil das geht dann oftmals zu Lasten der Dienstleistungen, die du machst. Also im Versicherungsbereich ganz, ganz katastrophal sogar, weil es gibt viele Vertreter, die eben so gerade so am Rand des Überlebens sind. Und dann musst du im nächsten Monat irgendwas verkaufen. Und dann neigst du vielleicht sogar dazu, deinem Kunden etwas zu verkaufen, was er nicht unbedingt braucht, wo du aber dann eben dein Geld mit verdienst. Und das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Und wenn das erstmal so anfängt, dann fängst du eigentlich an, in so eine Negativspirale reinzulaufen. Und deswegen ist das für mich ein Grundsettlement, wo ich sage, die finanzielle Ruhe muss gegeben sein, damit ich genau nicht in diese Verlegenheit komme und gleichzeitig eben auch den Job so mache, wie er letztendlich oder wofür er auch da ist. Und deswegen habe ich da so einen Punkt, wo ich damals gesagt habe, okay, ich baue mir nebenberuflich ein gewisses Grundvermögen auf, wo ich sage, egal was passiert, ich kann mindestens die nächsten 6 Monate, wenn nicht sogar 12, davon mein Kostenapparat bedienen. Wenn meinetwegen, in Anführungsstrichen habe ich damals mal gesagt, wenn der Mond auf die Erde fällt und ich den Job von heute auf morgen nicht mehr machen kann. Und das finde ich schon, ist ein wichtiger Punkt. Also nebenberuflich versuchen einzusteigen und den Absprung dann frühestens dann zu wagen, wenn diese Sicherheit gegeben ist, wenn du diese finanzielle Sicherheit aufgebaut hast und gleichzeitig die Fähigkeiten, also die Techniken, die in diesem Beruf, in dieser Sparte, in dieser Nische gebraucht werden, verlangt werden, die du da beherrschen musst, wenn du die drauf hast, das ist ganz wichtig.
Mhm. Okay. Und dann vielleicht nochmal eine Frage zu deinem Vater. Ich meine, heute könntest du deinen Vater theoretisch mit einem Lamborghini abholen. Das, was ihr damals beide immer geträumt habt. Passiert das auch? Also habt ihr euch dann irgendwann wieder versöhnt und habt heute ein gutes Verhältnis zueinander?
Ja, nein. Also heute ist alles gut. Ist alles sehr gut. Er kam ja auch irgendwann wieder auf mich zu. Hat so zwei, drei Hintergründe. Also meine Mutter hat logischerweise unter dieser Situation sehr stark gelitten. Wir sind beide vom Charakter her dann in solchen Situationen sehr starke Dickköpfe. Das heißt, dann hat eigentlich so, haben beide aus Prinzip gesagt, dem laufe ich jetzt nicht hinterher. Es gab eine Situation, das weiß ich aber mehr von meiner Mutter als von ihm, dass er irgendwann mal einen Unternehmer kennengelernt hat, der in einer ähnlichen Sparte auch unterwegs war und gesagt hat, sind Sie wahnsinnig, Ihr Sohn braucht von Ihnen Unterstützung und nicht so eine Reaktion, wenn man sich was aufbaut und gerade da gibt es Höhen und Tiefen, da braucht er den Halt in der Familie. Und so kam er halt irgendwann mal auf mich zu und hat gesagt, pass auf, man muss sich ja nicht aufgrund eines Jobs in die Haare bekommen, weil ich das halt auch so gehalten habe. Ne? Also mir wäre es vollkommen egal gewesen, wäre jetzt arbeitslos oder egal welchen Job er macht, er ist mein Vater. So, und dementsprechend haben wir beide einfach dann damals gesagt, okay, ich muss deinen Job nicht mögen, ich muss ihn nicht verstehen, ich hoffe einfach nur, dass du ihn vernünftig machst und du wirst schon das Richtige machen. Und so ging es dann erstmal wieder. Und ja, natürlich, also heute sind sie sehr stolz. Ne? Ich habe sie jetzt letzten Sommer nach Mallorca eingeladen, da waren wir so eine Woche auf einer tollen Finca, haben ganz tollen Urlaub miteinander verbracht und da werden natürlich schon Gespräche geführt, wo es denn heute heißt, Mensch, ist schon Wahnsinn, was du da erreicht hast.
Hammer, cool.
Sehr, sehr cool. Um den Sprung vielleicht nochmal ins Hier und Jetzt zu schaffen. Ich glaube, gerade die Leute, die dich auch auf Instagram verfolgen, die sehen, dass du auch nach wie vor sehr, sehr hart arbeitest. Man würde heute so von so einer Hustle-Mentalität sprechen. Gleichzeitig nimmst du so dieses Wort, das hast du letztens in den Mund genommen, jeder Tag ist für mich wie Sonntag. Wie passt das zusammen? Du arbeitest auf der einen Seite so viel und trotzdem sagst du, nee, eigentlich ist mein Leben total entspannt wie ein Sonntag. Wie siehst du das für dich?
Ja, weil genau das, was ich eben gerade gesagt habe, Leidenschaft. Ich mache es gerne. Also wenn man das vergleicht, ich komme ja sogar so ein bisschen aus dem Motorsport. Also ich habe früher sehr, sehr viel Motorsport betrieben, fahre gerne schnelle Autos, fahre gerne Rennen. Und da ist es eben auch so, wenn du jetzt das, ich vergleiche meinen Beruf oder Vertrieb auch generell, Selbstständigkeit immer generell sehr, sehr gerne mit Spitzensport. So, und wenn du jetzt dich in einen Formel-1-Wagen setzt, dann empfindest du ja auch meinetwegen Spaß, Freude an dem, was du da machst. Und da fährst du jetzt ja auch nicht einfach so mit, sondern du fährst halt mit, um zu gewinnen. Und wenn das Rennen irgendwo startet, dann fährst du von Anfang an Vollgas, um das Rennen zu gewinnen und nicht nur um das Rennen zu gewinnen, sondern um jedes Rennen zu gewinnen und um die Meisterschaft zu gewinnen. Und selbst wenn du die Meisterschaft gewonnen hast, versuchst du so viele Meisterschaften wie möglich zu gewinnen. Und da geht ja letztendlich auch keiner bei und sagt, so, jetzt habe ich ein Rennen gewonnen, alles klar, was mache ich jetzt als nächstes? Und das Thema ist einfach, dass das, was ich mache, mir halt unheimlich viel Spaß macht. Und natürlich hat es den schönen Nebeneffekt, dass ich mir dadurch vieles gönnen kann, erlauben kann, ein tolles Leben führe. Und somit hast du natürlich auch diesen indirekten Antrieb zu sagen, okay, das ist ja auch der Grund, warum ich das hier alles so genießen darf und kann, wie ich es heute kann. Und dementsprechend empfinde ich diese Vollgasmentalität, dieses Hasseln, empfinde ich nicht als Arbeit. Also das, wenn ich sage, ich muss morgens um 4:30 aufstehen, um 6 am Band zu stehen und mir dann vorschreiben zu lassen, wann ich Urlaub nehmen darf und sowas, das ist für mich Arbeit. Und das ist für mich viel, viel schlimmer, anstrengender und in sowas will ich nie wieder zurück. Also ich möchte nie wieder solche Phasen erleben, wo ich Dinge machen muss, auf die ich keinen Spaß habe oder wo ich keine Freude dran empfinde. Und deswegen ist das, glaube ich, so bei mir.
Vielleicht nochmal eine Frage in die Richtung, das erfordert ja auch einfach ein gewisses Mindset. Und ich würde jetzt mal unterstellen, dass ja, viele Menschen an diesem Punkt einfach gar nicht kommen, weil sie für sich selbst nie herausfinden, was sie überhaupt antreibt und was ihnen so viel Spaß macht, dass sie halt nicht um 17 Uhr auf die Uhr gucken und denken, alles klar, jetzt reicht's auch für heute. Und du hast viel von Mentoren gesprochen, die dir sicherlich auch dabei geholfen haben, dahin zu kommen. Wie findet man so einen Mentor? Also gerade so Menschen, die jetzt irgendwie denken, okay, ich will ja, aber ihr redet hier irgendwie immer alle von Mentoren und hin und her. Wie hast du deinen Mentor gefunden oder deine Mentorin gefunden? Gibt es da auch welche, die du irgendwie namentlich nennen kannst, willst, wie auch immer? Kannst du dazu nochmal zwei, drei Sätze sagen?
Ich könnte jetzt ein, zwei nennen, aber das bringt den Leuten nichts. Also die ich nennen kann, die wissen auch, dass ich sie nenne, wenn ich das mache. Aber das ist ja ist letztendlich der ist eine ja das Ergebnis einer konsequenten Verfolgung deiner Ziele. Also was ich jetzt zum Beispiel mache, ist einfach, ich netzwerke, ich stelle Kontakte her. Und dadurch hast du irgendwann am Ende des Tages lernst du einen neuen Kontakt kennen. Ich merke das ja immer, viele sprechen dich immer an und sagen, Sven, ich habe dich bei Instagram entdeckt und du wärst so mein perfekter Mentor, kannst du mich an die Hand nehmen. Ich mache das heute ja indirekt, indem ich sage, okay, pass auf, ich kann dir einen Kurs zur Verfügung stellen oder du kannst mich als Coach buchen. Aber in der Regel sind ja solche Leute, die mich dann buchen wollen, eben nicht in der Lage, mich auch zu bezahlen. Deswegen habe ich beispielsweise jetzt auch so einen relativ günstigen Kurs rausgebracht. Und ich habe einfach so im Laufe meiner Karriere gemerkt, dass immer damit, womit ich wirklich am Ende sehr erfolgreich war, dass ich das nie gesucht habe. Also das war nie so, dass ich gesagt habe, okay, ich versuche jetzt das zu finden und habe es dann gefunden. Sondern es hat sich einfach durch eine Tür, die ich geöffnet habe, haben sich dahinter wieder zwei neue Türen geöffnet. Und so kam dann irgendwann mal eben das Thema, dass man gesagt hat, alles klar, da ist jetzt jemand da, den habe ich in dieser Zeit getroffen und das ist jetzt mein Mentor. Und wenn du dich in die richtigen Ecken begibst, dann wirst du da die richtigen Menschen finden und die richtigen Menschen treffen. Und das ist eben so das Entscheidende dabei. Wenn ich jetzt, ja, nimm es mal in der heutigen Zeit, sehe ich es halt immer als sehr schwierig an, wenn ich irgendwo den Nachmittag damit verbringe, in die Shisha-Bar zu gehen. Ja, das ist, also ich meine sowas immer nicht despektierlich, das möchte ich nicht damit sagen, aber wenn ich mich zu Leuten begebe, die den ganzen Tag dann da sitzen und einfach nur im Handy rumscrollen und sich gegenseitig einfach nur Geschichten erzählen, dann werde ich da höchstwahrscheinlich nicht denjenigen treffen, der zu meinem Mentor wird, der mich zur Höchstleistung antreibt. Wenn ich mich aber nachmittags auf Veranstaltungen, also klar, wir sind jetzt gerade in der Corona-Zeit, aber dieses Interview wird man ja wahrscheinlich auch noch in ein paar Jahren sehen. Wenn ich mich aber auf Veranstaltungen rumtreibe, wenn ich in gewisse Netzwerke reingehe, wenn ich mich eben auf richtigen Seiten vernetze und so weiter und so fort, dann werde ich auch ein entsprechendes Klientel treffen, wo ich merke, okay, da komme ich mal auf eine Veranstaltung, wo das Potenzial eines Mentors vorhanden ist. Und das kannst du selber beeinflussen. Ja? Und dementsprechend wird da irgendwann mal die richtige Person mit bei sein.
Du hast vielleicht noch eine Frage vor dem Word Ping-Pong, Herr Lucky Man. Du hast gerade schon das Wort Corona in den Mund genommen. Und ich könnte mich jetzt, wenn ich jetzt mich hinstelle und sage, hey, jetzt kann ich eh nichts Neues starten, die Zeiten sind so schlecht wie nie, wieso würdest du mir vielleicht trotzdem raten zu sagen, jetzt ist vielleicht die beste Zeit, etwas Neues zu machen, beziehungsweise wie stellst du dich in solchen Krisen neu auf?
Also gerade Corona hat mir wiederum gezeigt, dass das, was ich die letzten Jahre gemacht habe, genau das Richtige war. Weil Corona hat auch Leute wie mich vor Situationen gestellt, wo ich sagen musste, okay, gewisse Branchen von mir funktionieren aktuell nicht mehr. Ich muss mich jetzt anpassen. Ich muss also flexibel sein. Und flexibel heißt nicht, dass ich mich jetzt komplett neu organisieren muss und komplett neu ausrichten muss, sondern oftmals ist es so, dass du eine gewisse Fähigkeit brauchst oder ein Verständnis brauchst, wie gewisse Dinge funktionieren. Also nehmen wir mal meinen Bereich, wo ich herkomme, da bringe ich ein Produkt an einen Produktnehmer. Mehr ist es ja nicht, wenn ich das mal ganz grob betrachte. Ob es jetzt eine Versicherung ist an einen Kunden, ob es eine Immobilie ist zum Kunden oder was weiß ich. So, und so war es eben auch in Corona-Zeiten jetzt, wo das kam. Da merke ich einfach immer wieder, dass in solchen gewissen Situationen auch durch die Vergangenheit, weil ich eben diese negativen Phasen erlebt habe und da gelernt habe, okay, pass auf, du musst dich jetzt schnell anpassen, du musst einen Erfahrungswert dort einbringen. Da habe ich einfach gelernt, mich Märkten anzupassen. So, und was war beispielsweise bei Corona? Ist Anfang des Jahres brauchten die Menschen Masken. Und dementsprechend habe ich gesagt, alles klar, meine zwei, drei Geschäftsbereiche von mir liegen jetzt brach, da kann ich eh gerade nichts machen, ich kann nichts ändern an der Situation. Jammern bringt nichts, sich damit beschäftigen bringt jetzt gar nichts. Und dementsprechend habe ich diese Energie, diese Zeit, die mir jetzt wieder dafür zur Verfügung stand, habe ich gesagt, die nutze ich und versuche dann eben mal in diesem Markt der Masken irgendwo mich zu positionieren. Also sprich, ich brauchte dann ja wieder welche, wo kriegen wir Masken her und wo kann ich sie platzieren. Und dazwischen habe ich mich dann platziert und damit Geld verdient. So, und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit etwas, was man da draußen begreifen muss. Also das Geld liegt einfach auf der Straße. Und wir haben gerade im digitalen Zeitalter, sind die Vernetzungen und Verknüpfungen zueinander sind ja so gigantisch und so mega. Früher musste ich mich ins Auto setzen, 3 Stunden irgendwo hinfahren, da an der Tür klingeln in der Hoffnung, dass jemand irgendwo mir die Tür aufmacht und ich mal kurz 10 Minuten Gelegenheit bekomme, meine Dienstleistung zu erklären. Heute klicke ich und gehe ins Internet und es geht ja nicht schneller. Und dementsprechend finde ich es heute sehr, sehr einfach, in Krisenzeiten sich sehr schnell Märkten anzupassen.
Okay, Sven, dann sind wir schon am letzten Tagesordnungspunkt für diese Podcast-Folge angekommen. Unser allseits bekanntes Word-Ping-Pong. Ich werde dir jetzt ein paar Begriffe um die Ohren hauen und du sagst uns quasi einfach deine allererste Assoziation mit diesem Begriff. Also ein kurzes Wort, ein kurzer Begriff, das Erste, was dir dazu einfällt und was du mit diesen Begriffen verbindest. Angefangen mit dem Begriff Freiheit.
Ist für mich das höchste Gut.
Dein bisher unerfüllter Lebenstraum.
Puh. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Eigentlich habe ich keinen unerfüllten Lebenstraum. Also mein aktuelles Ziel ist eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Cool. Also man kann immer mehr haben im Leben. Natürlich könnte man jetzt sagen, ich habe noch keine Yacht, ich habe noch kein Learjet. Aber weiß nicht, ob das denn mehr ist im Leben. Also viele definieren auch Erfolg gar nicht unbedingt an Luxusgütern. Und ich mittlerweile eben auch nicht mehr. Man mag das kaum glauben, aber bei jemandem, der einen Lamborghini in der Garage stehen hat. Aber für mich ist einfach, muss so bleiben, wie es ist und dann ist alles gut.
Okay. Heimat.
Noch Bremen, ja.
Okay. Freundschaft.
Das finde ich sehr wichtig, sowohl neben dem Business als auch im Business.
Das Jahr 2030. Okay. Reichtum.
Ist schön, aber kann auch zu einer Belastung werden.
Dein persönliches Warum?
Mittlerweile würde ich sagen, meine Tochter. Oder ja, meine Familie. Meine Familie. Also das jetzt nur auf meine Tochter zu münzen, wäre, glaube ich, allen anderen gegenüber ungerecht. Weil, ich habe es eben gerade gesagt, letztes Jahr im Sommer mit meiner Familie. Und da habe ich gemerkt, das treibt mich einfach an. Das ist schön, das ist etwas, was mir unheimlich viel gibt. Und das ist mein Warum.
Okay. Instagram.
Ist Business für mich. Aber ist auch gleichzeitig, ich find's für viele Menschen da draußen gefährlich, weil einfach, du hast es vorhin eingangs angesprochen, man sieht bei mir eigentlich so all das, wo man sagt, Mensch, da ist doch alles perfekt. Und man sieht vieles eben nicht, was dazugehört. Und man sieht vieles nicht, was ich mache oder getan habe dafür, was die letzten 10, 15 Jahre dafür getan wurde. Und gleichzeitig vermittelt es, glaube ich, ein falsches Bild.
Okay. Deine größte Inspirationsquelle?
Erfolgreiche Persönlichkeiten.
Okay. Und zu guter Letzt Urlaub.
versuche ich jeden Monat mindestens einmal zu machen.
Das klingt auch cool.
Das ist doch ein würdiger Abschied beziehungsweise ein würdiges Ende für diesen Podcast. Sven, an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, für all diejenigen, die jetzt sagen, okay, das klingt super, super spannend und irgendwie inspiriert mich auch dein Werdegang, für den ist das Gratis-Coaching von dir sicherlich die erste Adresse, um näher mit dir in Kontakt zu treten? Oder wie würdest du es empfehlen?
Ja, also mittlerweile wird es auf Instagram kriminell. Also insofern, dass ich versuche das alles persönlich irgendwie immer zu handeln und versuche auch jedem zu antworten, aber manchmal kommen pro Tag 200-300 Nachrichten rein. Deswegen habe ich auch irgendwann diesen Kurs gemacht, wo ich gesagt habe, pass auf, ich gebe euch eine Menge gratis. Wer noch ein bisschen mehr von mir will, kann es für ganz, ganz kleines Geld nochmal zusätzlich buchen. Und da versuche ich so viel wie möglich eben zurückzugeben. Und das ist eigentlich im Moment die beste Möglichkeit, um mit mir in Kontakt zu treten, ja.
Sehr cool. Herr Lucky Man, Sven, vielen, vielen Dank für eure Zeit.
Vielen Dank,
und in diesem Sinne, bis denn. Ciao,
bis ciao.
Denne.
Ciao, ciao.
Hat mir Spaß gemacht. Danke.